Moin, bevor es losgeht, die Suche nach U96, das letzte Geheimnis, ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Das hier ist die 4. Episode. Neue Folgen kommen ab jetzt immer am Freitag, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann könnt ihr mit einem Online-Abo der Nordwestzeitung auch jetzt schon alle Folgen hören. Klickt dafür einfach auf nwzonline.de/u96. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Podcast Die Suche nach U96, das letzte Geheimnis. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Journalist bei NWZ Online und komme aus Wilhelmshaven. Und genau dort will ich U96 finden, das legendärste U-Boot der deutschen Geschichte. In diesem Podcast bin ich auf der Suche nach Beweisen für die Theorie, die besagt, dass es Überreste davon in Wilhelmshaven, meiner Geburtsstadt, gibt. Das würde die bisherige Geschichtsschreibung auf den Kopf stellen. Bisher heißt es, dass U96 abgewrackt wurde. Aber da gibt es den Journalisten und Buchautoren Gerrit Reichert, der in der Neuauflage seines Buches zu U96 ein Kapitel zur Fundsache hinzugefügt hat. Von ihm stammt die Theorie. Ein wichtiges Puzzlestück dabei ist ein Luftbild der britischen Royal Air Force. Es ist schwarz-weiß, wir haben darüber schon gesprochen. Überschrieben ist es mit dem Datum 14. April 1945. Uns liegt das Originalbild vor. Im Buch Reicherts ist nur ein kleiner Ausschnitt davon zu sehen. Im Original sieht man vor allem den Bereich des Cher-Hafenbeckens, wo auch der damalige U-Boot-Stützpunkt zu sehen ist. Viele Boote sieht man dann dort auf dem Bild aber nicht mehr. Ein größeres liegt dort am Anker, es sieht aber eher nach einem Zerstörer oder so etwas aus, als nach einem U-Boot. Auf der rechten Seite des Bildes sieht man die westliche Ecke des Hipper-Hafenbeckens. Man erkennt die Wiesbadenbrücke und im Norden den S-Bootsstützpunkt mit den schräg laufenden Anlegemöglichkeiten. Auch dieser Bereich ist weitgehend leergefegt. Auf der Südseite der Wiesbadenbrücke sieht man dann zwei größere Schiffe anliegen. An der Seite dann ein Boot, das direkt als U-Boot zu erkennen ist. Genau diesen Bereich hat Reichert in seinem Buch abgedruckt. Zudem hat er ein Objekt eingekreist. Aber keines der beschriebenen Boote, sondern unterhalb des gut zu erkennenden U-Bootes hat er ein Objekt eingekreist. Er schreibt dazu, dass es U96 sei. Es sieht so aus, als würde das eingekreiste Objekt aus zwei Teilen bestehen. Es liegt an einem Ponton, das etwas weiter ins Wasser ragt als bei den anderen Booten. Als ich mir den Grodendamm vor Ort in Wilhelmshaven einmal angeschaut habe, ist mir ein Schild aufgefallen. Es ist etwa in der Mitte des Dammes errichtet. Dort können Fußgängerinnen und Fußgänger ein bisschen was über den Grodendamm erfahren.
Es gibt viele Hinweise, auch die Historie, wie es aufgebaut wurde, wie es zustande kam. Was ich extrem spannend finde, auch hier gibt es noch mal eine historische Luftaufnahme vom 14. April 1945. Es ist exakt das Bild, was auch Gerrit Reichert in seinem Buch abgedruckt hat. Es ist die Luftaufnahme der britischen Royal Air Force. Man sieht hier sogar an der rechten Seite, der Ausschnitt ist etwas anders gewählt, aber an der rechten Seite sieht man da immer noch vermeintlich U96 liegen. Es ist hier nicht eingekreist. Hier steht dazu geschrieben, 1949 wurde die Verbindung zur großen Hafen und damit zu den Seeschleusen durch einen künstlichen, aus Trümmern des Zweiten Weltkrieges aufgeschütteten Damm, den Grodendamm, verschlossen. Es entstand ein Binnensee. An den Ufern dieses Sees ist die vormalige militärische Nutzung kaum mehr erkennbar. Allenfalls einige Reste der gesprengten Kaimauern zeugen von der Geschichte. Kein Wort von einem U-Boot.
Also mache ich mich auf und versuche, das Bild zu verifizieren. Bei meiner Anfrage lande ich bei der lufthistorischen Abteilung der Royal Air Force. Ich bekomme ein Antwortschreiben als PDF. Direkt oben sieht man das Logo und den Schriftzug Ministry of Defense. In 1,5 Seiten wird mir gesagt, dass man das Foto nicht verifizieren könne. Auch nicht mit dem Hinweis von mir, dass es wahrscheinlich am 14. April 1945 aufgenommen wurde. Man würde weitere Informationen benötigen, beispielsweise welches Flugzeuggeschwader dafür verantwortlich war. Aber auch dann wäre es nicht sicher, dass man mir die gewünschten Informationen liefern könne. Dokumente seien aber im Nationalarchiv Großbritanniens. Nur ein kleiner Bruchteil davon ist überhaupt digitalisiert. Aber aha, eine neue Spur, das Nationalarchiv Großbritanniens in London. Trotzdem bleiben die Anfragen wieder eine Sackgasse, aber immerhin bekomme ich auf eine zweite Frage, die ich gleich mitgeschickt hatte, Antworten. Die Theorie besagt, dass U-96 bei einem großen Luftangriff am 30. März 1945 getroffen wurde. Ich wollte wissen, ob die Royal Air Force zu diesem Angriff Informationen hat. Ich bekomme die Antwort, dass der Angriff von der 8. US-Luftwaffe geflogen wurde. Bei diesem Einsatz griffen 273 Fliegerbomber den U-Boot-Stützpunkt der Wilhelmshavener Werft an. 785 Tonnen Bomben wurden dabei abgeworfen. Weitere 85 Flieger griffen das restliche Hafengebiet an und warfen dabei 239 Tonnen Bomben ab. Rund 300 weitere Flugzeuge waren bei dem kolossalen Angriff für die Deckung zuständig. Insgesamt seien bei diesem einen Angriff über 3500 Soldaten in der Luft gewesen. Kurze Zeit nach diesem Angriff folgte die Kapitulation Deutschlands. Es war eine chaotische Zeit. Verständlich, dass die Menschen da andere Sorgen haben, als Buch zu führen, welche U-Boote wo getroffen wurden. Trauer, Hunger, Unsicherheit, Angst, all das hatten die Menschen in der Stadt. Durch die britische Militärregierung änderte sich in Wilhelmshaven dann auch einiges. Zahlreiche britische Soldaten und Beamte kommen, die haben aber auch ganz menschliche Bedürfnisse. Sie wollen ihre Familien bei sich haben. So wird 1947 die Prince Rupert School eröffnet. Die Kinder der britischen Soldaten gingen hier zur Schule. Diese Prince Rupert School gab es bis 1972 in Wilhelmshaven. Und ihr Standort war in Sichtweite zum heutigen Grunddamm. Als die ersten Schülerinnen und Schüler eingezogen waren, war der Damm noch nicht gebaut. Daher habe ich die Hoffnung, dass sie etwas mitbekommen haben. Zum einem vermeintlichen U-Boot in Grunddamm, zum Verbleib von U-96. Denn die Prince Rupert School erwähnt auch Reichert in seinem Buch. In seinem neuen Kapitel hat Reichert ein Bild abgedruckt. Unterschrieben ist es mit den Worten Einlassung eines U-Bootes in den Grunddamm. Dazu bringt er die Prince Rupert School, die auch PRS genannt wird, ins Gespräch und dass irgendjemand diesen Moment festgehalten habe. Weiter schreibt er, dass dieses Foto nach Lage der Fakten die letzte Reise von U-96 zeigt. Reichert hat zu dem Foto einen Briten als Quelle angegeben. Doch hier finde ich heraus, dass dieser Mann nicht der Fotograf war. Und auch, dass dieses Foto kein Indiz für die letzte Reise von U-96 ist. Es ist ebenfalls eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Man sieht einen Teil eines Bootes quer aus dem Wasser ragen. Dazu sieht man einen Kran an dieser Stelle. Im Hintergrund sind mehrere Gebäude, eine Kirche und weiter abseits noch ein weiterer Kran. Es ist nicht schwer herauszufinden, dass das die PRS im Hintergrund ist. Im Vordergrund sieht man dann so etwas wie Geröll und Rasen. Und das soll die Versenkung von U-96 in den Grunddamm zeigen? Ich habe da so meine Zweifel. Zum einen sieht es für mich überhaupt nicht nach einem U-Boot aus, eher nach einem unteren Teil eines Schiffes. Und zum anderen ist da auch gar kein Damm, man sieht auch nicht mal entsprechende Arbeiten. Ich recherchiere zur Prince Rupert School und ich bin überrascht, wie viele Menschen sich dazu noch aktiv austauschen. Es gibt verschiedene Facebook-Gruppen. Eine ist für alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler der PRS in Wilhelmshaven. Es ist eine geschlossene Gruppe mit über 400 Mitgliedern. Um in den Austausch zu kommen, klicke ich auf den Button, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Zu meiner Überraschung folgt die Aufforderung, drei vermeintlich einfache Fragen zur PRS zu beantworten. Ja, ich kann keine davon beantworten, woher auch? Doch es gibt ein Feld, wo man selbst etwas schreiben kann. Dort hinterlege ich mein Anliegen, sage, dass ich Journalist bin und zu einem U-Boot in Wilhelmshaven recherchiere. Ich werde in die Gruppe aufgenommen. Es wird auch dort von einem Administrator geschrieben, dass ich der Gruppe beigetreten bin. Und dieser Administrator war der Mann, der als Quelle bei dem Foto in Reicherts Buch angegeben ist. Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal in eine Facebook-Gruppe geschrieben habe, geschweige denn mich dort vorgestellt habe. Aber das mache ich natürlich. Dazu stelle ich das Bild von der vermeintlich letzten Reise von U-96. Ich frage, ob jemand dieses Bild kennt und Informationen dazu hat. Und ich bin überrascht, wie schnell und wie viele Antworten ich bekomme. Die ganzen ehemaligen Schülerinnen und Schüler, mit denen ich in Kontakt durch diese Gruppe kam, waren ungeheuer freundlich und selbst daran interessiert, mehr über meine Recherche zu erfahren. Und auch der Administrator schreibt mir, dass er das Bild nicht selbst aufgenommen habe. Da war ich erstmal überrascht. Und irgendwann später meldet sich dann eine Person, die sich als Fotograf des Bildes ausgibt. Ich kann es kaum fassen. In dem Gespräch sagt er, dass er von 1955 bis 1960 an der Prince Rupert School in Wilhelmshaven war und das Foto Mitte der 50er Jahre entstanden ist. Mitte der 50er Jahre? Damit kann es ja unmöglich im Zusammenhang mit U96 stehen. Weiter erzählt er mir, dass er das Foto vom damals schon fertigen Grunden Damm aus gemacht hat. Das sei so eine Schotterstraße damals gewesen. Als Beweis für seine Aussage schickt er mir sogar noch das Original des Fotos zu. Das hatte er noch in seinem Besitz. Es gibt keinen Zweifel, der Mann ist der Fotograf dieses Bildes. Und es sei auch keine Versenkung gewesen. Er habe gesehen, wie Taucher im Einsatz waren und dabei geholfen haben, das Boot an die Oberfläche zu bringen. Um wirklich sicher zu sein, recherchiere ich weiter. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Kirchturm im Hintergrund. Es handelt sich um die St. Nikolaus-Kapelle der PRS. Und die wurde erst 1955 gebaut. Ich bin vollends überzeugt, das Bild in Reicherts Buch zeigt auf keinen Fall die letzte Reise von U96. Natürlich habe ich ihn auch darauf angesprochen. Und auch wenn dieses Puzzleteil seiner Theorie wegbricht, hält Reichert weiter an seiner Recherche fest.
Ich fange mal vorne an. Wir wissen, gesichert ist, Ende März 1945 gab es einen Bombenangriff, der ein U-Boot bombte, was in zwei Teile zerbrach. Wir wissen, dass dieses U-Boot lange Zeit im Hafen lag, dass es Monate nach Kriegsende als U96 oder das U96 im Hafen als solches identifiziert wurde, aber nicht zugewiesen, dass das Boot ist, welches. Das eben nicht, sondern ganz allgemein einfach nur. Wir wissen, dass dieses Boot im Frühjahr 1948 gehoben, geborgen wurde. Und zu diesem Zeitpunkt, exakt zu diesem Zeitpunkt, war die Winterpause vorbei und die Aufnahme, Baubeginn Grodendamm, im November 1947, Baupause bis zum Frühjahr und Wiederaufnahme der Tätigkeit passt exakt damit zusammen. Das geborstene Boot an der Wiesbadenbrücke hatte den kürzesten Weg zum Grodendamm. Die Vorgabe war Einlassen von Bootskomponenten. Die Vorgabe war Einlassen von Komponenten, die kürzer sind als 20 Meter. Alles über 20 Meter unterlag den Reparationsbedingungen. Das geborstene U96 war an Bug und Heck vermutlich 20 Meter oder kürzer. Es passte also und es war das einzige in der Mitte gebombte U-Boot. Das heißt also, dieses U-Boot, dieses geborstene Boot, dass es in den Grodendamm eingelassen wurde, halte ich für absolut wahrscheinlich, ja. Mindestens ein 7C-Boot liegt und dieses geborstene Boot liegt im Grodendamm. Höchstwahrscheinlich ist, dass es U96 ist.
Ich mache mich nach weiteren Indizien auf die Suche. In seiner Reaktion hat hier Reichert viele Punkte noch angeführt. Vieles davon ist vom Demilitarisierungsplan. Und darüber müssen wir jetzt an dieser Stelle einmal genauer sprechen. Wie ging es eigentlich weiter, nachdem die britische Militärregierung in Wilhelmshaven übernommen hatte? In dem Erlass der Verordnung Nummer 1 wurde geregelt, dass ab sofort ein Fahrverbot und eine nächtliche Ausgangssperre galten. Waffen, Ferngläser und sogar Fotoapparate mussten abgegeben werden. Gaststätten blieben geschlossen, das britische Militär kam mit vorbereiteten Listen nach Deutschland und verhaftete zahlreiche Mitglieder der NSDAP. Das Ziel war es, irgendwann wieder eine demokratische Regierung zu installieren. Es dauerte Monate, bis in allen Abteilungen der kommunalen Verwaltung diese Personen ausfindig gemacht wurden. In der ersten Zeit nach der Übernahme der Geschicke Wilhelmshavens ging es einzig und allein um die Stabilisierung der Lage. Erst dann wird die Demilitarisierung geplant und irgendwann auch begonnen. Alles, was irgendwie mit Militär im Hafenbereich zu tun hat, wird abgebaut, an die Siegermächte verschifft oder zerstört. Die Werft beispielsweise wird demontiert und in Odessa neu aufgebaut. Dazu findet sich auch ein Artikel im August 47 in der Nordwestdeutschen Rundschau wieder. Fast schon nebensächlich erscheint dabei ein kleiner Part in diesem Text.
Im Zuge der Stilllegung der Westwerft sind gegenwärtig 60 Arbeiter damit beschäftigt, die dortigen Schiffsanlegebrücken abzubrechen. Das noch verwendbare Holz steht zum Teil dem deutschen Bedarf zur Verfügung. Die gewaltige Eisenkonstruktion aber wird mit Hilfe eines Schwimmkrans abgehoben und in der Nähe der Grodenfähre versenkt.
Die Grodenfähre fuhr von der einen Seite des Hafens zur anderen, genau an der Stelle, wo heute der Grodendamm steht. Mit dem Abbrechen der Schiffsanlegebrücken startete die umfangreiche Operation Bailiff, die sich bis 1950 hinzog. Werft- und Kaianlagen, Docks und Schleusen wurden gesprengt. Von den einst 4 Hafeneinfahrten blieb nur noch eine, die kleinste, übrig. Sie war für Küsten- und Fischdampfer passierbar. Alle anderen wurden mit Trümmerteilen, Beton und Schiffsresten gefüllt. Der Hinweis mit den Schiffsanlegebrücken bei der Grodenfähre ist ein interessantes Puzzleteil. Offenbar wurde die komplette Brücke in den Grodendamm verräumt. Das spricht für reichlich Metall in den Damm. Aber allein damit wird der Grodendamm nicht ausgefüllt sein. Die Straße ist 150, 160 Meter lang und die Wassertiefe in diesem Hafenbereich liegt bei etwa 10 bis 15 Metern. Dass durchaus auch Schiffe bei Verfüllungen im Hafenbereich benutzt wurden, zeigt ein Bericht wenig später, den ich in den damaligen Zeitungsberichten finde. Darin heißt es wörtlich:
Mit der nach dem britischen Plan vorgesehenen Zerstörung des Schleusenbetriebes im einzigen Wilhelmshavener Kriegshafen ist seit kurzem begonnen worden. Drei von den vier Hafeneinfahrten sollen im Zuge dieser Maßnahmen für immer verschwinden. Zunächst ging man daran, die vor genau 80 Jahren fertiggestellte zweite Einfahrt, die älteste Schleuse unserer Hafeneinfahrt, dicht zu machen. Dort wurde ein ehemaliger Flakkreuzer versenkt, den man Masten, Schornsteine und so weiter abmontiert hatte. Die Zuschüttung erfolgte mit gewaltigen Mengen von Trümmerschutt. Ein aufgestellter großer Spülbagger wirft laufend Jadeschlick und Schlamm dazwischen, sodass ein späteres Ausbaggern unmöglich gemacht ist.
Es geht hier um eine der vier Schleusen, aber wenn dort alte Schiffe benutzt wurden, dann vielleicht auch beim später errichteten Grodendamm? Der Text zum Flakkreuzer wurde am 28. Oktober 1947 in der Zeitung veröffentlicht. Wenig später gibt es eine kleine Notiz in der Zeitung. Sie stammt vom 4. November, also etwa eine Woche später. Fast hätte ich sie überblättert bei meiner Recherche in der Landesbibliothek Oldenburg. Sie hat auch nur wenige Sätze.
Ein Dammbau über den Kanal vom Gelände der Prince Rupert School aus zu beiden Seiten der Grodenfähre ist jetzt in Angriff genommen worden. Schuten mit Trümmerschutt werden von der Nordwerft dorthin geschafft und entladen. Die im Zuge der Demontage vorgesehene Eindeichung des Schärhafens hat damit begonnen. Später sollen große Erdmassen dort aufgeschüttet werden, um so die feste Grundlage für eine neue Straße zu schaffen.
Es ist das erste Dokument, das ich im Zuge meiner Recherche finde, was wirklich Hinweise zum Grodendamm liefert. Es wird von Trümmerschutt gesprochen. Kein Wort von Metall, geschweige denn einem U-Boot. Warum wird beim Verfüllen der Schleuse explizit ein Flakkreuzer genannt, hier aber nicht, wenn doch angeblich U96 darin liegen soll? Das nächste Mal, dass der heutige Grodendamm erwähnt wird, ist in einem Nebensatz in einem Artikel am 2. Dezember 1947. Da heißt es lediglich, dass die Errichtung des Dammes rüstig voranschreitet. Wieder kein Wort von einem Boot. Okay, das waren jetzt viele Daten und Details. Das hat auch Reichert alles recherchiert und korrekt wiedergegeben. Der Zeitstrahl ist also so: Im März 45 wurde U96 bei dem Fliegerangriff getroffen. Ende 47, also rund 2,5 Jahre später, beginnen die Arbeiten beim Grodendamm. Das würde bedeuten, dass U96 während dieser Zeit gebombt auf dem Grund im Hafenbecken gelegen haben muss. Im Winter 47 soll es dann zu einem Arbeitsstopp gekommen sein, sodass ab Frühjahr 48 die Arbeiten am Grodendamm, die ja bereits rüstig vorangeschritten waren, abgeschlossen wurden. Genau hier ordnet Reichert dann in seiner Theorie auch zwei Bilder ein, die er in seinem Buch abgedruckt hat. Die vermeintliche Hebung von Heck und Bug von U96 im Mai 48. Das passt dann zeitlich alles sehr genau, wo die Arbeiten im Grodendamm fortgeführt wurden. Über die Bilder der Hebung haben wir in Folge 1 schon kurz gesprochen und werden es auch in der nächsten Folge nochmal genauer machen. Doch wie ihr seht, das alles ist irgendwie sehr theoretisch. Wirkliche Beweise, dass U96 im Grodendamm liegt, gehen aus den Zeitungsberichten nicht hervor. Also versuche ich einen anderen Weg. Ich schaue mir die Website des Nationalarchiv Großbritanniens an. Dieses Stichwort hatte ich ja von der Royal Air Force bekommen. Und hier stoße ich auf gleich zwei interessante Akten. Eine ist überschrieben mit versenkte U-Boote in Wilhelmshaven. Die andere Akte enthält Originaldokumente des Bailiff-Plans. Ich will beide lesen, doch sie sind nicht digitalisiert. Und in absehbarer Zeit könne man mir die auch nicht zur Verfügung stellen. Also buche ich einen Flug und reise nach London. Damit bin ich wohl der erste deutsche Journalist, der diese Unterlagen in den Händen hält. Und dass ich hier lande, habe ich am Anfang der Recherche auch nicht gedacht. Ich erhoffe mir natürlich eine Spur zu U96. Was ist mit U96 in dem Hafen von Wilhelmshaven passiert? Das wichtigste Dokument in der Akte zu den versenkten U-Booten ist genau eine Seite. Es ist eine Liste, die von Nummer 1 bis Nummer 23 sortiert ist. Neben jeder dieser Nummern wird eine U-Boot-Nummer aufgelistet. Hier wurde festgehalten, welche 23 U-Boote zwischen Oktober 45 und Januar 46 in der Räderschleuse in Wilhelmshaven zerstört wurden. U96 ist nicht dabei. Die Räderschleuse ist aber auch ein anderer Hafenbereich. Im zweiten Ordner zum Bailiff-Plan steht deutlich mehr zum Grodendamm. Auf einer Skizze zum Hafenbereich wird mit einem roten Stift an verschiedenen Orten eine Trennung eingezeichnet. Bei einigen dieser Trennungen steht das Wort Damm dran. Beim heutigen Grodendamm steht der Begriff Blockships. Blockships sind absichtlich versenkte Schiffe, die verhindern sollen, dass eine Wasserstraße genutzt werden kann. Hier steht also erstmals eingezeichnet, dass ein Schiff in dem heutigen Grodendamm versenkt werden soll. Einziger Haken, diese Skizze stammt aus der Anfangsphase, als über den Bailiff-Plan diskutiert wurde. Es sind hier auch noch deutlich mehr Dämme eingezeichnet, als es später wirklich gab. Wäre es exakt so gekommen, würde es jetzt nur eine Kanalverbindung zur einzigen Schleuse geben. Aus dem Schriftwechsel der Generäle geht aber hervor, dass das an der Geldfrage gescheitert ist. Der Krieg war teuer und die Kassen waren leer. In einem Absatz heißt es, dass aus wirtschaftlichen Gründen nur der Grodendamm im Bereich des Westhafens errichtet wird. Er würde eine praktische und ebenso wirksame Isolierung des Tirpitz-Hafenbereichs und Scheer-Hafenbereichs bieten. Ich lese weiter und finde schließlich die offiziellen Anweisungen zum Grodendamm. Darin heißt es wörtlich, dass dieser Damm aus Schutt und einem großen Anteil aus Stahl- und Betonschutt bestehen soll. Immer wieder stoße ich in dem Ordner auf diese oder ähnliche Formulierung. Beton- und Stahlschutt. Kein Wort mehr von einem Blockship oder generell von Bootsresten. Damit endet meine Reise nach London. Ich bin irgendwie ehrlicherweise ernüchtert. Langsam kommt auch ein wenig Frust auf. Immer wieder finde ich kleinere Indizien, auch in London. Aber es sind eben keine Beweise. Und so ändern wir vorerst unsere Blickwinkel. Weg von U96. Nun suchen wir Informationen zum Bau des Grodendamms, der heutigen Jadeallee in Wilhelmshaven. Uns liegt ein Foto des fertigen Grodendamms vor. Es stammt aus dem September 1949. Dazu haben wir ein Foto ebenfalls aus 49, wo der Grodendamm nahezu fertig ist. Nur ein kleines Teilstück an der Deichseite des Hafens ist noch im Bau. Dadurch wird klar, dass der Grodendamm von der Stadt zur Wasserseite gebaut wurde. Zuständig für den Bau war das Bauunternehmen Hermann Möller. Hermann Möller lebt nicht mehr und sein Sohn Gerd, der 1921 geboren wurde, hatte zu dieser Zeit bereits in der Firma mitgearbeitet, sie später auch übernommen. Gerd war dabei maßgeblich am Wiederaufbau Wilhelmshavens beteiligt. Er baute Wohnungen, errichtete beispielsweise auch das städtische Rathaus. Er war ohne Zweifel ein Gewinner der Nachkriegszeit. Entgegen so vielen anderen Menschen hatte er reichlich Arbeit. Bei seinem Tod im Jahr 1986 hinterließ er ein beträchtliches Vermögen. Ohne eigene Familie entschied er sich, das Geld in seine kurz zuvor gegründete Gerd-Möller-Stiftung einzubringen. Ziel der Stiftung ist es, Männer und Frauen aus Wilhelmshaven zu unterstützen, Kunst und Wissenschaft zu fördern und in Not zu helfen. Den Vorsitz hat heute ein Verwandter des Stiftungsgründers. Ich nehme Kontakt auf. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo Dokumente zum damaligen Grodendamm-Auftrag. Irgendwas, das mir hilft. Die Stiftung versucht mir zu helfen, schaut, was sie finden kann, aber es gibt einfach keine Akten mehr zu diesem Auftrag. Doch so leicht gebe ich nicht auf. Ich bekomme Einblick in ein Umweltgutachten, das Ende der 80er Jahre erstellt wurde. Überschrieben ist es mit Gefährdungsabschätzung der Rüstungsaltlasten in Wilhelmshaven. Dabei wurde auch der Grodendamm untersucht. So steht in dem Gutachten, dass U-Boot-Motoren, Kabeltrommeln und Eisenbahnwaggons dort reingeschüttet wurden. Auch die Verwendung von Munition könne nicht ausgeschlossen werden. Es ist das einzige Dokument, das U-Boot-Motoren mit dem Grodendamm in Verbindung bringt. Die Firma, die dieses Gutachten verfasst hat, gibt es noch. Ich nehme Kontakt auf und versuche herauszufinden, woher diese Information mit den Motoren kommt. Doch die Ersteller des Gutachtens sind bereits verstorben. Am Ende des Gutachtens gibt es immerhin eine Quellenangabe. Es werden dort Zeit- und Augenzeugen aufgelistet, die meisten davon aber nur mit Nachnamen. Wahrscheinlich, und so nimmt es auch Reichert an, mit dem ich darüber gesprochen habe, kommt diese Formulierung mit den U-Boot-Motoren aus einem dieser Gespräche mit den Zeitzeugen. Weiter hinten in dem Gutachten heißt es dann, woher das Schüttgut, also der reingekippte Bauschutt kam, sei heute nicht mehr recherchierbar. Das stimmt so ja nicht ganz, da hätte man auch schon zu dieser Zeit in die Archive schauen können. So stößt man dort auf Hinweise, dass ab März 48 Bunkertrümmer von ehemaligen Luftschutzbunkern extra gelagert wurden, um diese dann für die Vorhaben im Hafenbereich zu verwenden. Die Vermutung liegt also nahe, dass diese Trümmerteile auch im Grunddamm liegen. Es gab in Wilhelmshaven auch schon mal Bemühungen, den Grunddamm zu öffnen. Das zog sich von Ende der 70er Jahre bis in die 80er Jahre. Die Friedrich Krupp AG war dafür maßgeblich der Antreiber. Das deutsche Schwerindustrieunternehmen produzierte vor allem Stahl und Waffen. Heute ist es durch die Fusion mit der Thyssen AG als ThyssenKrupp in Deutschland ein Begriff. In Wilhelmshaven war es zur damaligen Zeit ein wichtiger Arbeitgeber. Hier wurden vor allem Großkräne und Straßenkräne gebaut. Auch mit Druck durch das Unternehmen wurde 1978 im Wilhelmshavener Rat der Beschluss gefasst, den Grodendamm zu öffnen. Doch im Raum stand noch die Frage der Finanzierung. Irgendwas zwischen 13 und 17 Millionen D-Mark wurden für die Entfernung des Damms und den anschließenden Bau einer Brücke kalkuliert. Krupp hätte davon enorm profitiert und noch mehr Möglichkeiten gehabt, weitere und größere Kräne zu bauen und zu verschiffen. Doch das Unternehmen wollte sich an dem Vorhaben finanziell nicht beteiligen. So saß die Politik. Krupp argumentierte mit Arbeitsplätzen und Investitionen in die Infrastruktur und auch auf dem Firmengelände. Es wurden über Jahre jede Menge Briefe zwischen Unternehmen und Oberstadtdirektor geschrieben. Die Wortwahl war teils deftig. Es gab Drohungen von Schadensersatzansprüchen. Am Ende fiel Rauch um nichts. Eine Einigung sollte es bis ins Jahr 1983 nicht geben. Am Ende scheiterte das Vorhaben der Öffnung. Krupp gab den Standort Wilhelmshaven auf. Hätte man sich geeinigt, hätte man an dieser Stelle die Antwort zu U96 bekommen. Es war das Jahr 1983. Der Film war da bereits in den Kinos. Und U96 somit längst ein Mythos. Um diesen Mythos auf die Spur zu kommen, werden wir in der nächsten Folge einen ungewöhnlichen Versuch starten, der vielleicht alles in dieser Recherche auf den Kopf stellen kann.
Wir machen hier Untersuchungen auf dem aufgeschütteten Damm. Es geht eigentlich im Wesentlichen darum zu gucken, was in diesem Damm damals reingebaut wurde, verbaut wurde, was an Schrott oder auch an anderem Material hier eingebracht wurde. Und dazu nutzen wir eine Technologie, die man ähnlich mit dem Ultraschall oder Echolot vergleichen kann. Man guckt also mit diesem Verfahren in den Untergrund hinein, bekommt ein Abbild des Untergrundes und sieht also auch Veränderungen, Einbauten, alles, was im Untergrund sich befindet und kann das auch zuordnen, geometrische Strukturen erkennen.
Wir haben ein Ortungsunternehmen beauftragt, einen Scan des Grodendamms zu machen. Wir wollen herausfinden, ob man mit modernster Technik ein U-Boot ermitteln kann. Das alles hört ihr in der nächsten Folge. Ebenso wie das Boot selbst war auch die Besatzung lange ein Mythos. Es waren nur Namen auf Listen. Wir haben von den echten Männern von U96 Audioaufnahmen, die noch nie veröffentlicht wurden. Auch am Ende dieser Folge kommt wieder ein Mann zu Wort. Das ist seine Geschichte.
Heinrich Lehmann-Willenbrock. Nach 8 Fahrten als Kommandant von U96 bis März 1942 verfügte der BDU meine Ablösung durch Kapitänleutnant Hellriegel. Ich wurde Chef der neu aufgestellten 9. U-Flottille in Brest. Im September 1944 kam ich aus dem eingeschlossenen Brest noch mit U-256, das nach einer Notreparatur wieder in Dienst gestellt worden war und bedingt einsatzfähig, aus Brest heraus und ging nach Norwegen. In Bergen war ich dann Chef der 11. U-Flottille ab Dezember 1944 bis zur Kapitulation. Ich wurde dann aber noch ein Jahr in Norwegen festgehalten, leider damals ohne jede Postverbindung mit der Heimat. In Deutschland war ich zunächst 2 Jahre bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Rheinland-Pfalz in Mainz als Referent für Schiffshebung tätig, unter französischer Regie damals. Unser Auftrag war, den Rhein in der französischen Zone wieder schiffbar zu machen, das heißt also die Wracks zu erfassen und zu heben. 1949 war ich zurück in Hamburg und nahm das Angebot wahr, im Herbst dieses Jahres mit 3 jungen, seesportbeflissenen Männern die Hochseejacht Magellan nach Buenos Aires zu segeln, wo wir im Frühjahr 1950 an einer internationalen Regatta nach Rio teilnahmen, damals noch unter Hamburger Flagge, denn die deutschen Handelsschiffe fuhren noch unter der internationalen C-Flagge. Dann ging ich definitiv zur christlichen Seefahrt. Eine deutsche Handelsflotte existierte noch nicht. Also fuhr ich unter Panama-Flagge als erster Offizier an der südamerikanischen Küste, kehrte aber 1954 im Herbst nach Bremen zurück und erwarb durch eine Zusatzprüfung, die vorgeschrieben war, das Patent als Kapitän auf großer Fahrt. Dann bin ich weiter auf deutschen Schiffen gefahren, zunächst als Kapitän auf den kleineren, dann auf größeren und weltweit. Von 1969 bis 1978 habe ich das Kernenergie- und Forschungsschiff Otto Hahn geführt und dann habe ich dem Berufsleben Adieu gesagt. Insgesamt war es eine angespannte, aber interessante und auch abwechslungsreiche Zeit auf der See. Nun privat, 1952 geheiratet, zwei Söhne, der eine ist Arzt an der Uniklinik in Kiel, der andere ist seit einiger Zeit in Südamerika und hat dort die Bewirtschaftung des Campus seines Großvaters übernommen. Ende.
Die Suche nach U96, das letzte Geheimnis, ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Nikolas Reimer, Bianca von Husen und Max Holscher. Sämtliche Ton- und Sprachaufnahmen in diesem Podcast sind urheberrechtlich geschützt.